Jetzt zu der Textlesung für die Predigt. Und ich lese aus dem Missionsbefehl, Matthäus 28, die Verse 19 und 20 und anschließend aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und Jesus darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und seht, ich bin bei euch, alle Tage bis an das Ende der Welt. Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen. Da hörte man plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind. Und das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen in Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren alle entsetzt, wunderten sich und sagten zueinander: Sind denn nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wieso hören wir sie denn, jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Pater und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden von Libyen bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden aus Proselyten und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie waren alle entsetzt und ratlos und sagten zueinander: Was wird das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sagten: Sie sind voll von süßem Wein. Amen. Bruder Peter, viel Segen für die Predigt.
Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich, wieder hier sein zu können. Bruchköbel ist eine Reise wert, auch wenn die Baustelle da ist. Die hat mich ein bisschen irritiert. Komischerweise hat man da, wie gesagt, war es dann 4 Minuten kürzer, als ich nicht die Baustelle genommen habe. Also insofern war es ein Vorteil. Ja, Bruchköbel, unsere Gemeinde hier, es gibt ja auch Verbindungen zur Gemeinde Gelnhausen. Ich bringe Grüße mit von meiner Heimatgemeinde Gelnhausen und ich bin immer so froh und dankbar, dass wir als Kirche eine Familie sind. Keine Gemeinde ist für sich alleine. Und heute Morgen, wo wir Pfingsten feiern, feiern wir ja eigentlich den Geburtstag der Gemeinde, wo Jesus das erfüllt hat, was er versprochen hat. Vielleicht auf eine Art und Weise, wie es sich niemand so richtig vorstellen konnte. Ja, was verbinden Sie mit Pfingsten? Was verbindet ihr mit Pfingsten? Es ist ja so die Zeit der Umfragen und die YouGov, die viele Umfragen machen, auch unter jungen Menschen und Erwachsenen, haben eine Umfrage gestartet 2024. Was verbinden die Leute mit Pfingsten? Was wissen sie denn eigentlich über Pfingsten? Und nur jeder vierte Erwachsene in Deutschland kann die Bedeutung von Pfingsten nach seiner eigenen Einschätzung eher gut erklären, was auch immer das heißt. So richtig gut, sehr gut erklären können das nur 11% unserer Bevölkerung. Und die Zahl, die sinkt von Jahr zu Jahr. Ich habe Statistiken gesehen von 2009, 2011 und es wird immer weniger. Und über die Hälfte wissen gar nichts über Pfingsten. Aber den Pfingstmontag, den nehmen wir gerne mit. Der muss bleiben. Für den wird gekämpft. Ja, Pfingsten ist für uns die Geburtsstunde der Kirche. Jesus hat sein Versprechen eingelöst. Wir haben das ja auch in der Schriftlesung gehört. In Johannes Kapitel 14. Jesus sendet seinen Heiligen Geist, den Tröster, der immer mit uns ist und der uns in alle Wahrheit führen wird. Wahrheit ist ein Begriff, der in unserer Zeit sehr volatil ist, sehr flüchtig ist. Es gibt also die alternativen Wahrheiten. In der Bibel gibt es keine alternativen Wahrheiten, denn die Wahrheit ist eine Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich glaube, die Wahrheitsfrage ist eine ganz zentrale Frage in unserer Zeit. Aber darüber möchte ich heute nicht sprechen. Seit circa 2000 Jahren feiern wir ja dieses Ereignis Pfingsten. Das Wort Pfingsten kommt von dem griechischen Wort Pentekoste und heißt einfach 50. 50 Tage nach dem Passafest, 50 Tage nach Ostern. Würden Sie gerne mal eine Zeitreise in die Vergangenheit machen? Hand hoch. Ich schon. Und ich habe da genaue Vorstellungen, an welches Datum ich da gerne hinfahren würde. Wenn ich eine Zeitreise machen dürfte, dann würde ich gerne von Palmsonntag bis dem Shavuot-Fest im Jahre 30, 31 oder darum reisen. Warum? Die Monate in unserer Weltgeschichte, die wirklich bedeutsam sind, die die Welt verändert haben. Von Jesu Einzug in Jerusalem bis zu seinem Tod, Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Für die Jünger war das nach der Bahnfahrt. Wir wissen das ja alles besser. Wir haben das ja schon im Nachlauf, gucken wir drauf und für uns ist das irgendwie normal. Aber wenn man da drin ist, in dieser Achterbahn, ist es wie für den Hessen Ruf und Runner. Was hat sich alles in diesen zwei Monaten zugetragen? Mal eine kurze Abfolge. Jesus zieht nach Jerusalem ein, wie ein König in Israel. So wie es die Könige Jahrhunderte vorher gemacht haben. Das Volk jubelt ihm zu und schreit und ruft: Hosianna. Hosianna, gelobt sei Gott. Wenige Tage später wurde Jesus verraten, verhaftet und von seinen eigenen Landsleuten an die Römer ausgeliefert und zum Tode verurteilt. Und wie ist die Reaktion des Volkes? Das Volk schreit: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Jesus stirbt dann ganz dramatisch an einem Karfreitag. Da war für die Jünger alles vorbei. Jegliche Hoffnung war zerstoben. Und am Ostermorgen hatten die Frauen eine Idee und wollten eigentlich dem Leichnam salben, so wie es Tradition ist. Die Jünger waren immer noch in sich gekehrt, planlos. Und die Frauen kommen zum Grab, was stellen sie fest? Der große Stein ist weggerollt, das Grab ist leer. Wie das? Sie haben unseren Jesus weggenommen. Unglaublich für die Jünger. Und dann gibt es so eine schöne Geschichte bei dem Evangelisten Lukas. Sie findet sich nur dort. Während sich zwei von den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus befanden und miteinander redeten von all diesen Geschichten, gesellt sich Jesus inkognito zu ihnen. Und diese Unterhaltung ist so bezeichnend für die Aufgeregtheit und die Verwirrung unter den Jüngern. Lukas berichtet wie folgt: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Sie sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und Jesus war bei den Zweien. Komme ich später noch dazu. Und dann erscheint Jesus seinen Jüngern und startet die erste Gemeindeakademie der Geschichte, muss ich mal betonen. Als das letzte Mal hier war, habe ich ja Werbung gemacht für die Gemeindeakademie und habe gesagt, das ist ganz einfach. Wir haben hier unseren Kandidaten, Bruder Alexander, der in der Gemeindeakademie ist und studiert, um Pastor zu werden. Und Jesus macht das vor, 40 Tage lang. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Da würde ich alles dafür geben, für diese Gemeindeakademie, für diese Kurse. Da wäre mir nicht zu schwer, nicht zu teuer. Das hätte ich gerne erlebt. Und dann haut Jesus wieder ab. Er verlässt sie wieder. Himmelfahrt. Vor 10 Tagen haben wir das gefeiert. Und dann über die 10 Tage dazwischen wird berichtet beim Evangelisten Lukas, sie, die Jünger, aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Jeden Tag in der Kirche. Und dann kommt der Kracher, und den haben wir auch heute gehört. In Apostelgeschichte Kapitel 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Das Sprachchaos ist vorbei. Jeder kann es verstehen. Wie ist das alles möglich? Das ist für mich eine Frage, die mich heute Morgen uns und mich beschäftigt. Und zudem noch, wo soll das alles hinführen? Wir feiern heute Pfingsten, ein Fest, das tief in unseren christlichen Wurzeln verankert ist. Wir haben sogar noch einen extra Feiertag dran gehängt, den Pfingstmontag. Ein Fest, das uns eigentlich an den Moment erinnern soll, in dem der Heilige Geist auf die Jünger herabkam und die Grundlage für die weltweite Verkündigung des Evangeliums gelegt wurde. Aber was bedeutet Pfingsten für uns, für dich und mich heute, hier und jetzt? Was ist der Auftrag? Und jetzt komme ich zu dem Titel, Alexander. Was ist der Auftrag, der die Welt verändert? An diesem besonderen Fest wollen wir uns 3 Fragen stellen. Und das sind auch die 3 Punkte. Erstens, was ist dieser Auftrag? Zweitens, wie können wir ihn leben? Und vor allem, warum sollten wir uns überhaupt darauf einlassen? Um diese Fragen zu beantworten, möchte ich mit einem Konzept arbeiten, das uns heute vielleicht nicht sofort als so ganz kirchlich erscheint, aber dennoch nach meinem Dafürhalten einen tiefen Bezug mit den Prinzipien und den Wahrheiten der Bibel hat. Im Jahr 2009 hat Simon Sinek einen Bestseller geschrieben über den sogenannten Golden Circle. Hat ihn jemand gelesen? Kennt jemand von Ihnen Simon Sinek? Nicht schlimm. Ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, Sie kennen Jesus. Start with why, how great leaders inspire everyone to take action. Auf Deutsch, frag immer erst warum, wie Top-Firmen und Führungskräfte zum Erfolg inspirieren. Typisch deutscher Titel. Ich finde das ganz schlimm. Also wer es lesen kann, das Buch, ich empfehle es in Englisch. Aber mir geht es nicht um das Buch an sich, sondern um die Frage, die Simon Sinek sich stellt. Was treibt Menschen an? Was treibt die Jünger an? Wodurch entsteht Veränderung? Und da nimmt er so 3 Zeugen aus der Geschichte, aus der jüngeren Geschichte heraus. Zum einen Leute, die die Welt wirklich nachhaltig verändert haben. Dr. Martin Luther King mit seiner Bewegung. Oder John F. Kennedy. Oder ein sehr umstrittener Mann, Steve Jobs. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, Hugo, ne? Warum haben die Leute jetzt also so ein Smartphone? Wenn wir uns daran erinnern, dass das Smartphone gerade mal volljährig geworden ist. 2007 kam das erste Smartphone auf die Welt. Und es hat unser Leben revolutioniert und Einzug gehalten. Alexander sagte, als er Predigtdienst angefangen hat, es darf keine elektronischen Medien hier vorne sein. Stimmt's? Okay, ich weiß nicht, wo das in der Bibel steht, aber ich kann verstehen, warum, wenn man die Medien falsch nutzt. Aber das sind alles Dinge, die sind sehr jung und es kommt uns so vor, als hätten wir schon Generationen damit gelebt. Und es wird noch schlimmer, dass manche Leute meinen, sie könnten ohne diese Dinge gar nicht mehr existieren. Der große Testfall in meinen Augen wird sein, wenn der Strom ausfällt und dann jeder auf sich selbst gestellt ist und nicht mehr googeln kann und nicht mehr mit seinem Smartphone irgendwie die Lösung finden muss, wo er sein Gehirn vielleicht mal selber anstrengen muss. Aber diese Ideen, diese Erfindungen, diese Visionen haben unser Leben nachhaltig verändert. Und ich möchte aber uns die Frage stellen, was verändert uns? Was treibt uns als Christen an? Was ist, was weitaus mehr ist als ein Smartphone? Und wie konnte es kommen, wenn man so die Weltkarte sich einmal anguckt, dass die Provinz Judäa war der hinterste Winkel im Römischen Reich. Da wollte niemand hin. Das war schon fast so wie eine Strafversetzung, wenn man dort hinversetzt wurde. Wie kann es sein, dass in diesem hintersten Winkel dieser Welt mit weltpolitischen Nobodies, mit Hillibillis aus Galiläa, noch viel schlimmer, die waren nicht mal aus Jerusalem, die waren aus Galiläa, ganz da oben in der Provinz, Gott seine Geschichte schreibt? Das ist mir ein Rätsel. Wenn wir es gemacht hätten, wir wären an die Elite-Universitäten gegangen, nach Harvard oder MIT oder was weiß ich wohin, und hätten uns die Besten der Besten gesucht und gesagt, genau das sind die Leute, mit denen wir die Welt verändern wollen. Aber Gott macht das ganz anders. Das ist die Chance für uns. Jeder von uns darf dabei sein. Meine Predigt teilt sich in drei klare, einfache, kraftvolle Fragen. Was ist der Auftrag? Wie lebt man diesen Auftrag und warum dieser Auftrag? Was, wie, warum? Ganz simpel, kann man sich gut merken. Vielleicht nächste Woche weiß man noch, was man gehört hat. Was ist unser Auftrag? In Matthäus Kapitel 28, also Matthäus am letzten, Verse 19 und 20, gibt Jesus seinen Jüngern einen klaren Auftrag, den wir so als Missionsbefehl kennen. Jeder, der im Konfirmandenunterricht war, im biblischen Unterricht, der kennt das auswendig. Eigentlich braucht man dazu keine Bibel. Geht hin und machet alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Da haben wir wieder die Wahrheitsfrage. Das ist das Was, der Auftrag der Kirche. Unsere Aufgabe, die uns als Christen gegeben ist, die Botschaft weiterzusagen, die Einladung zur Nachfolge. Das ist ein klares Ziel. Und jetzt könnte man meinen, ist doch alles klar. Wir haben einen klaren Auftrag. Los geht's. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Und ich glaube, dass viele Gemeinden, Gemeinschaften, viele Christen denken, mit dem Auftrag ist alles gesagt. Doch was bedeutet es konkret, nochmal diesen Auftrag auszuführen? Stellen wir uns mal vor, wir wären in einem Raum mit vielen Menschen, die hätten noch nie etwas von Jesus gehört. Was würden wir ihnen sagen? Wie würden wir sie einladen, diesem Christus nachzufolgen? Das ist nicht nur eine theologisch eminent wichtige Frage, sondern auch ganz praktisch. Dabei geht es nicht nur darum, große Predigten zu halten oder uns mit frommen Worten hervorzutun. Der Auftrag, den Jesus uns gibt, beginnt im Kleinen. Er kommt in den Alltag hinein. Ich habe das mal runtergebrochen auf einen ganz einfachen Satz. Wir wollen ja, dass die Leute die Bibel lesen. Und ich sage Ihnen, sage euch, die Leute lesen die Bibel. Nur welche Bibel? Die Bibel, die die Welt liest, ist das Volk Gottes. So wie wir uns verhalten, so wie Gottes Bodenpersonal unterwegs ist, so lesen die Leute die Bibel. Das ist ein Fakt. Ein weiteres Beispiel. Stellen wir uns vor, wir sind in einem Team bei der Arbeit. Ein Kollege oder Kollegin ist vielleicht gerade sehr gestresst. Das kommt öfters mal vor in unseren Zeiten. Und sie oder er geht durch eine schwierige Zeit. Und was bedeutet es eigentlich, ihr oder ihm Christus zu zeigen? Nützt es etwas, wenn ich da laut schreie, ja, hallo, ich bin Christ? Sondern es geht doch eher mehr um die Zuwendung, zuzuhören, Verständnis zu zeigen, vielleicht Hilfe anbieten, dort wo es notwendig ist. So wie Jesus den Menschen mit seiner Liebe begegnet ist, so können auch wir unserem Alltag ein Licht für andere sein. Und noch einmal, die Bibel, die dein Kollege, dein Kommilitone, dein Nachbar liest, das bist du. Deine Lebensweise, dein Glaube, deine Überzeugung. Sind wir wieder bei der Wahrheitsfrage. Zweite Frage, wie leben wir diesen Auftrag? In der Apostelgeschichte am Anfang, im zweiten Kapitel, lesen wir von dem Pfingstwunder. Dem Moment, in dem der Heilige Geist die Jünger erfüllt und sie hinaus in die Welt sendet. Was ist hier passiert? Der Heilige Geist ist sozusagen das Wie, das Vehikel des Auftrags. Ohne den Heiligen Geist wäre die Verbreitung des Evangeliums überhaupt nicht denkbar, nicht möglich. Jesus selbst hatte versprochen, den Heiligen Geist zu senden, um den Jüngern zu helfen, diesen Auftrag zu erfüllen. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, und das ist sozusagen die Überschrift über der Apostelgeschichte, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Ich erinnere mich an einen Kirchentag 1980, ihr werdet meine Zeugen sein, Hugo, war das so? Ja. Ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist gibt den Jüngern nicht nur die nötige Kraft, sondern auch die richtige Weisheit und die Fähigkeit, in verschiedenen Sprachen zu sprechen, sodass jeder die Botschaft vernehmen konnte. Ohne den Heiligen Geist läuft gar nichts. Wenn wir so über das Wie heute nachdenken wollen, dann bedeutet das für uns, dass wir nicht auf unsere eigene Kraft setzen, sondern auf die Führung des Heiligen Geistes. Das kann praktisch im Alltag überall und an jedem Ort beginnen. Wenn wir uns unsicher fühlen, wie wir eine schwierige Situation ansprechen sollen, können wir im Gebet um Weisheit bitten. Wenn wir jemand begegnen, der Gott noch nicht kennt, können wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns die richtigen Worte und Taten schenkt. So wie die Jünger an Pfingsten von der Kraft des Geistes ergriffen wurden, so können auch wir in unserem Leben die Stärke des Geistes erfahren. Ich habe manchmal einen ungemütlichen Job. Da kommen Dinge, die man nicht planen kann, auf einen Schlag. Ich erinnere mich an eine Situation in der letzten Woche, zwischen 11 und 12 Uhr Mittwoch. Innerhalb von einer Stunde kamen 5 ganz komische Nachrichten, Aufgaben, Herausforderungen. Und ich saß zusammen mit einem jungen Kollegen und wir haben über Führung geredet. Und dann sage ich, okay, jetzt weißt du mal, wie das ist, eine Stunde im Leben eines Geschäftsführers, was passieren kann. Und als Christ ist es mir wichtig, erstmal ruhig zu bleiben und zu beten. Und dann fange ich immer erst an zu sagen, schenk mir die Weisheit, die Dinge jetzt erstmal richtig einzusortieren. Das, was wichtig ist. Nicht alles auf einmal geht, aber das Wichtige zuerst. Und dazu braucht man Weisheit, die Dinge zu unterscheiden. Und es ist eine Gnade, wenn man darum weiß, dass der Heilige Geist immer mit einem ist, in jeder Lebenssituation. Im Fußball gibt es dann so eine berühmte Hymne, also die wird bei Liverpool gesungen, You'll never walk alone. Du gehst niemals alleine. Und ich glaube, das ist unser Vorrecht als Christen, dass wir niemals alleine sind. Aber oftmals verhalten wir uns so, als wären wir christliche Einzelkämpfer, als müssten wir die Probleme dieser Welt lösen, als müssten wir die Welt retten. Das Gute ist, Jesus hat es schon gemacht. Wir dürfen einfach erleben, wie Jesus die Welt rettet, durch uns und mit uns. aber wir retten die Welt nicht. You'll never walk alone. Jesus ist durch den Heiligen Geist immer bei dir, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Vielleicht haben wir in unserem Umfeld Menschen, die sehr skeptisch sind oder die Kirche negativ sehen. Anstatt dann in ein hitziges Gespräch zu gehen und die Schlacht der Debatte zu gewinnen, können wir uns vielleicht lieber vom Heiligen Geist leiten lassen, um in einer Weise zu handeln oder zu sprechen, die nicht streitet, sondern Frieden bringt und Vertrauen aufbaut. Vielleicht gerade an diesem Pfingstfest mal die Gelegenheit an dieser Stelle anzusetzen. Es gibt auch ein negatives Beispiel aus der Apostelgeschichte, und das möchte ich nicht verschweigen, weil es ziemlich gut zeigt, wenn man sich nur auf dieses Wie konzentriert und es in der falschen Art und Weise tut. In der Apostelgeschichte Kapitel 8 ist einer meiner Lieblingskapitel. Da wird berichtet, wie der Evangelist Philippus, weil die Jünger hatten nicht ganz den Missionsbefehl verstanden, sie blieben in Jerusalem und dann mussten sie raus, sie wurden vertrieben und dann hat sich das Evangelium verteilt. Dann ging es weiter nach Samarien. Und der Evangelist Philippus kommt nach Samarien und predigt dort und die gute Nachricht kommt gut an. Samarien war aber nicht der beste Ort für die Juden. Normalerweise ein Jude hat immer versucht, Samarien großräumig zu umgehen. Man hat abfällig auf die geblickt, weil während der Zeit der Gefangenschaft haben die sich mit anderen Völkern vermischt und die waren nicht so rein und hatten dann so einen etwas anderen Glauben. Egal, das Evangelium gilt für alle, in allen und für jeden. Und so kommt es auch nach Samarien und Philippus bringt es dorthin. Und bei dieser Erweckung in Samarien spürt auch ein Mann namens Simon. Simon war ein ortsbekannter Magier, ein Zauberer, der mit seinen Zaubereien die Leute in Bann zog, dass die Kraft Gottes stärker ist, dass der Heilige Geist mehr kann als alles, was er konnte. Und natürlich wollte er das auch haben. Wie geht das? Wie komme ich dazu? Und dann heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 18, als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Das Evangelium ist nicht käuflich und schon gar nicht der Heilige Geist. Und Petrus sagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Simon hat das Warum nicht verstanden, weil er auf das Was und das Wie fixiert war. Er dachte, es mit irdischen Mitteln erlangen zu können. Und jetzt kommen wir mal zum ganz wichtigen Punkt. Warum dieser Auftrag? Das ist die allerwichtigste Frage. Warum sollten wir uns auf diesen Auftrag einlassen? Warum ist dieser Auftrag, den Jesus uns gibt, so wichtig? Und warum sollte uns der Missionsbefehl auch heute noch in Bewegung setzen? Am Ende seines Wirkens offenbart Jesus seinen Jüngern, zu welcher Mission sie berufen sind. Und es klingt unglaublich, und es ist auch nur mit den Augen des Glaubens zu erfassen. Wir gucken immer nur auf den Missionsbefehl, auf das Was, die Aktion. Wichtig ist aber der Rahmen. Und was sagt Jesus zuvor? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und zum Schluss sagt er noch als Zusage, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Der Grund, warum dieser Auftrag für uns so wichtig ist, ist nicht nur, weil er uns in eine religiöse Pflicht nimmt, dass wir eine religiöse Tat vollbringen sollen, eine Aktion. Es geht um die Gegenwart Jesus selbst. Jesus mit uns, in uns, unter uns und durch uns. Wenn wir den Auftrag leben, erleben wir die Nähe Christi in unserem Leben. Wir können den Missionsbefehl nicht ausführen ohne Jesus. Und in dieser Nähe liegt die wahre Veränderung. Weil die Bibel, die Menschen lesen, sind wir. Wir bringen das Evangelium zu den Menschen. Und es geht da nicht um Zahlen, um Erfolgsstatistiken, um Kennzahlen. Das ist alles gut und wichtig und richtig. Aber es geht eigentlich um die Botschaft, um die Mission, um das Warum. Es geht darum, dass durch den Auftrag Gottes Liebe in die Welt kommt, eine Liebe, die alles verändert. Und das ist das Herzstück der Theologie der Kirche des Nazarenes. Die Liebe, die alles verändert. Noch einmal zurück zu meinen Emmaus-Jüngern. Die würde ich auch ganz gerne mal noch sprechen. Nicht das Was oder das Wie treibt uns an, sondern er, Jesus mit uns, in uns und unter uns, ist die Antwort auf das Warum. Das haben sie erkannt, dass er das Feuer ist, das in unseren Herzen entzündet ist und niemals verlöschen wird. Und da heißt es bei Lukas, und sie bekannten, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und das wünsche ich mir für uns heute Morgen, dass in unserem Herz ein ewiges Feuer ist, das uns nie verzehrt, das uns immer wieder antreibt und Kraft gibt. Und dann sind sie gleich los, dann gingen sie in Aktion, als sie gemerkt haben, Jesus ist mit ihnen, er gibt ihnen die Kraft. Und sie standen auf zu derselben Stunde, unverzüglich, kehrten zurück nach Jerusalem, fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, wir haben ihn gesehen und ist dann auch dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Warum gehen wir in die Schule, ins Büro? Warum gehen wir in die Kirche sonntags? Oder warum brechen wir jeden Morgen wieder auf zu den Baustellen unseres Lebens? Warum engagieren wir uns in unserer Gemeinde oder in sozialen Projekten? ICHTYS ist Teil unserer Mission. Das Warum liegt darin, dass wir in all dem, was wir tun, die Liebe Gottes in uns weitertragen und Menschen ein Stück näher zu Gott bringen wollen. Das ist das, was uns treibt. Es ist die Freude und die Erfüllung, die aus dem Leben mit Gott kommt. Wenn wir diesen Auftrag leben, erfahren wir selbst tiefe Freude, Sinn und Erfüllung, als wir es je in irgendeiner anderen Lebensweise finden könnten. Ich fasse nochmal zusammen. Pfingsten 2025 erinnert uns heute daran, dass wir als Jünger diesen einen Auftrag haben, einen Auftrag, der die Welt verändert. Wir sind aufgerufen, das Evangelium zu verbreiten, den Nächsten zu lieben und die Liebe Gottes in diese Welt zu tragen. Aber wir tun dies nicht allein aus eigener Kraft. Der Heilige Geist begleitet uns, er stärkt uns und gibt uns die Kraft. Und der Grund, warum dieser Auftrag so wichtig ist, ist, dass wir durch ihn, Jesus Christus, näher kommen und die Welt durch seine Liebe verändert wird. Christus in uns, durch uns und mit uns. You'll never walk alone. Möge der Heilige Geist uns an diesem Pfingstfest neu ermutigen und uns den Mut und die Weisheit schenken, diesen Auftrag zu leben in unserem Alltag, in unseren Beziehungen und in der Welt. Lasst uns doch gemeinsam zeigen, was es bedeutet, als Nachfolger Jesu zu leben. Amen.